Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, steht in Josua 24, 15. Ein Moment, in dem Josua Verantwortung übernimmt und von Gott Verantwortung bekommt, weil er das Volk Israel ins verheißene Land führen soll. Und da sagt er, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich und mein Haus, wir werden Gott dienen. Also wenn es so stürmt um dich herum und die Herausforderungen groß werden, sich zu fragen, kann ich das, will ich das auch sagen? Will ich das sagen? Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir schauen uns im Zusammenhang mit diesem Ausspruch eine Geschichte aus Apostelgeschichte 11, 10 und 11 an. Ich habe uns da den Vers mitgebracht, um den geht es ein bisschen. Schick nach Joppe und lass einen Simon holen, der Petrus genannt wird. Er wird euch eine Botschaft übermitteln, die dir und allen anderen in deinem Haus die Rettung bringt. Ich hatte kaum mit dem Reden begonnen, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie damals am Anfang auf uns. Da geht es um Cornelius, ein Hauptmann einer römischen Kohorte. Jetzt, die heutige Predigt wird uns alle herausfordern. Sie wird uns herausfordern, unsere Komfortzone zu verlassen. Ich habe da so eine Komfortzone mitgebracht, die habt ihr schon mal gesehen. Mach mal eins weiter. Es wird uns herausfordern, diese Komfortzone zu verlassen. Genau, danke dir. Da ist uns wohl. Da sind wir zu Hause. Wir werden merken, wenn es ums Thema Haus geht, dann geht es bei uns um Komfortzone. Dann sind wir zu Hause, wir wären gerne in einer Komfortzone. Manchmal sind wir auch gestört, gell Dori, in unserem Zuhause. Aber unser Haus, dort wo wir sind, wenn wir da sagen, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, in Kombination mit dieser Apostelgeschichte 10 und 11, die konfrontiert uns positiv mit kulturellen Grenzüberschreitungen, sie konfrontiert uns mit der Frage, wer gehört zu meinem Einflussbereich in meinem Haus? Wer ist da alles gemeint? Wer gehört dazu? Und da werden wir merken, da ist Kirche, so wie wir sie leben, als kleine Kirche, das ist wie Familie. Das ist so erweiterte Familie. Dieses Ich aber und mein Haus denken können wir viel für unser missionales Leben lernen. Und missionales Leben, das geschieht, wenn wir Gottes Mission aufnehmen und Menschen die frohe Botschaft bringen, dass Jesus Christus für uns gelebt hat, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, damit wir Leben haben und Fülle, schon hier auf Erden, aber bis in alle Ewigkeit. Dort, wo Menschen das glauben, dass Christus für sie stellvertretend gestorben ist, dort beginnt der Glaube daran, an diesen wunderbaren Gott und hilft uns, selbst im Alltag, dieses Königreich Gottes, das Christus aufgerichtet hat, zu leben. Schuld trennt uns davon, in diesem Königreich zu leben, und Christus ist dafür gestorben. Das uns immer wieder zu vergegenwärtigen, das ist auch am Anfang dieser Predigt wichtig. Missional leben heißt, auf Jesus Christus, auf Gott schauen und im eigenen Umfeld tun, was er getan hat. So geschehen bei Cornelius und bei Petrus. Ich habe euch den Text mitgebracht, was da bei dem Hauptmann Cornelius geschehen ist. Er lebte in Caesarea, war ein Offizier einer römischen Kohorte, die nannte sich die Italienische. Ganz ehrlich, das waren richtige Soldaten. Das waren nicht so, die waren richtig hart. Die waren die Italienischen, nicht einfach so irgendwelche Söldner, sondern die gekämpft haben fürs Römische Reich. Und er war ein frommer Mann, der mit seinem ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Also alles, was so in seinem Haus war, das hat er mitgemacht. Und er, Er war da für notleidende Juden und er betete wirklich regelmäßig, das sieht man selten in dieser Zeit, einen Fremden, einen Römer, der betet und der da sogar Gott anbetet, den Gott der Juden anbetet. Und eines Tages, da während dem Gebet eines Mittags, da hat dieser Cornelius eine Vision und es begegnet ihm ein Engel und erschrocken fragt er: Herr, was ist? Und dann sagt der Engel ihm: Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Dann sagt er, schicke doch jetzt Männer aus nach Joppe zu einem Mann, der bei dem Gerber Simon wohnt. Und dieser Mann, den du holen sollst, der heißt Petrus, auch Simon genannt. Und das Haus vom Gerber Simon, das ist direkt am Meer. Also der kriegt da von Gott eine Sicht, einen Traum mitten am Tag. Er soll etwas tun. Und er tut es dann auch. Er gehorcht Gott. Warum? Weil er auf ihn vertraut. Weil er da ist, weil er sein Fundament ist. Genau, das ist die Seite von Cornelius. Das macht Gott durch den Hauptmann Cornelius für seine ganze Hausgemeinschaft. Und dann sehen wir den Apostel Petrus, wie er im Haus von Simon, das ist jetzt die Nacherzählung von Simon, die er da macht, die er da jetzt hat in Apostelgeschichte 11. Er ist in der Stadt Joppe und betet gerade auf dem Dach und hat da auch eine Vision. Und er sieht so an vier Zipfeln ein Leintuch runterkommen mit so vierfüßigen Tieren und all dem Zeugs, was Juden auf jeden Fall nicht essen dürfen. Also was wirklich grüßig ist, die haben Abscheu davor, weil das sie unrein macht. Und Gott sagt ihm dreimal: Petrus, iss jetzt. Und Petrus sagt jedes Mal: Nein, du weißt, ich habe noch nie etwas so gemacht, was mich unrein machen würde. Das würde ich nie tun. Und Gott sagt ihm jedes Mal: Was ich für rein erklärt habe, das ist rein. Und so sagt ihm Gott dann auch: Ich schicke dich jetzt quasi nach Joppe, es werden jetzt dann Männer vor der Tür stehen und du wirst mit ihnen gehen. So, ganze Kurzform dieser ganzen Geschichte. Und Petrus erzählt dann in der Nacherzählung, das ist ja die Nacherzählung, dann ist er damit hingegangen, hat noch ein paar andere Leute mitgenommen, ist in dieses Haus, dieses Cornelius gegangen und er hat gepredigt. Und er hat den Leuten erzählt: Ich bin da hingegangen, um die Botschaft zu übermitteln, die dem Cornelius und allen in seinem Haus Rettung bringen werden. Und dann hat er diese Rede gemacht, dieses Evangelium von Jesus Christus erzählt. Und dann kam der Heilige Geist auf diese Gemeinschaft in diesem Haus, genauso wie es damals am Anfang war an Pfingsten. Wie es die Juden selbst erlebt haben, die an Jesus Christus geglaubt haben. Dann kam das auf die ganze Gemeinschaft und Johannes hat gedacht: Ja, das hat mich sofort erinnert an das. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr werdet aber mit Heiligem Geist taufen. Also er sieht das alles in der Reihe von dem, was Jesus gesagt hat, das geschehen wird. Zwei Geschichten. Zwei Menschen, die Gott gehorchen. Und diese beiden Geschichten, die haben mit Häusern zu tun. Die haben mit dem Haus von Cornelius zu tun, weil Gottes Absicht ist es allein, diesen Cornelius und sein Haus zu die rettende Botschaft zu bringen, dass er wissen darf, er ist gerettet, er ist im Königreich Gottes ein Teil und muss nicht mehr für seine Sünden büßen. Die Geschichte von Simon Petrus und dem Hauptmann Cornelius, die zeigt uns mindestens drei Dinge. Vielleicht findest du dann noch viel mehr. Sie zeigt, dass Gott über Kulturgrenzen überwindet, dass Gottes Mission, die integriert das damalige Hausdenken, also so wie man damals übers Haus gedacht hat. Und Gottes Mission, die braucht Gottes Geist, um ganze Häuser zu erfüllen. Weißt du, wir werden sehen, wie Gott Kulturgrenzen überwindet, jetzt im ersten Punkt. Die Geschichte in Apostelgeschichte 10 und 11 zeigt, Gott überwindet durch das direkte Handeln an Cornelius, ich meine, der wurde nicht umsonst gläubig. Der hat irgendwas erlebt mit Gott. Und er hat den Glauben an Gott irgendwie gefunden. Und er hat gebetet, er war schon vorbereitet. Das war ein Mensch, der wirklich schon von Gottes Geist vorbereitet war. Und dann wirkt dieser Gottes Geist in sein Leben hinein und gibt ihm noch eine Vision, wie er jetzt endlich diese Rettung bekommt, auf die er schon lange, lange hofft. Weißt du, die Juden haben schon lange darauf gehofft, dass der Retter kommt. Der Messias, der sie endlich erlöst. Und der Apostel Petrus hat dann die erlösende Rettung, dass dieser Retter bereits gekommen ist, für die Menschen gekommen ist. Und dieser Cornelius, der lässt nicht ab und holt diesen Simon Petrus in sein Haus. Er ist gehorsam. Er überwindet von seiner Seite aus Kulturgrenzen, weil, weißt du, auch die Römer wollten mit den Juden eigentlich nichts zu tun haben. Und das war schwierig, wenn das ging nicht, dass ein Jude in ein römisches Haus ging und umgekehrt ein Jude von einem Römer eingeladen wurde. Weil Petrus irgendwie anders und doch ähnlich. Petrus war im Haus von Simon dem Gerber, als er die Vision vom Tuch mit den unreinen Tieren hatte. Und weißt du was, der Gerber, der hatte mit Tierhäuten zu tun und das waren Tierkadaver. Und für Juden, auch wenn Simon ein Jude war, war das unrein. Und dieser Simon der Gerber war schon unrein für die Juden. Dass Petrus in diesem Haus bei diesem Simon ist und Gemeinschaft mit ihm hat, das macht ihn unrein im Denken der damaligen Zeit. Also hat Petrus da schon über den Glauben, weil dieser Simon der Gerber, der war auch ein Jesusgläubiger Mensch, der hat über den Glauben Kulturgrenzen überwunden. Seine eigene Glauben an Essens- und Reinheitsgebote. Und wenn Gott ihm dann nachher da sagt mit den vierfüßigen Tieren, dass er sie schlachten soll und essen soll, dann ist das wie anschlussfähig für ihn. Auch er ist vorbereitet, den nächsten Schritt zu tun, den nächsten Schritt in andere Kulturen, zu den Römern, zu den Griechen, zu den Menschen überall in der ganzen Welt, so wie es Christus gesagt hat. In Jerusalem, rund um Jerusalem herum und bis Samaria und in alle Welt. Diese Botschaft, die geht hinaus in alle Welt, weil sie nicht nur für die Juden ist, sondern für alle Menschen ist Christus gestorben. Und Petrus, der überwand mehrere Hürden der Kultur. Petrus hätte sein Herz verschließen können. Er war Jude, er hat es später auch nochmal verschlossen, weißt du? Der hatte Angst, mit Heiden gesehen zu werden, liest du in der Apostelgeschichte weiter hinten. Und der Paulus hat ihn gerügt dafür, weil er scheinheilig war, weil er dem Evangelium nicht die ganze Fülle gab, durch das, dass er fand, da gibt es heiligere Menschen und es gibt Menschen, die sind nicht so rein, verstehst du? Aber das Denken wegzubekommen aus unseren Köpfen von Menschen, die heiliger sind, die Juden dachten, sie sind ein heiliges Volk und waren es dennoch nie. Aber genau das, um das geht's. Er hätte sein Herz verschließen können. In unserem Alltag werden sich entweder kulturelle Grenzen weiten oder in deinem Alltag wirst du dein Herz verschließen. Sei es vor Migranten, sei es vor Menschen, die um dich herum wohnen. Entweder bist du offen für sie oder du verschließt dein Herz. Ich bin stolz, Schweizer zu sein. Du wahrscheinlich auch. Ja. Verschließen wir unser Herz vor der Welt oder gehen wir einfach hin und sind da und öffnen unser Haus? Das sind Fragen, die wir beantworten müssen, gerade in der jetzigen Zeit im Moment. Mit zunehmender Migration sind wir damit konfrontiert, uns für fremde Kulturen zu öffnen und damit Menschen aus fremden Kulturen zu ermöglichen, in unseren Einflussbereich zu kommen. Weißt du was, beeinflussen wir sie nicht, entwickeln die sich wie in anderen Ländern zu Ghettos und machen ihre eigene Kultur weiter. Ja? Das ist das Letzte, was ich unserem Land wünsche. Die brauchen Integration. Das ist eigentlich fast nicht möglich, ihn zu integrieren. Aber sie brauchen Menschen, die sie willkommen heißen, die für sie da sind und ihre Häuser, ihre Türen öffnen. Selbst ohne Migrationshintergrund sind unsere schweizerischen Familienstrukturen alle anders geprägt. Weißt du was? Wir leben alle anders, wir streiten alle anders, wir feiern alle anders und wir gehen anders mit schwierigen Nachrichten um. Alle. Jede Familie für sich hat da ihre eigene Kultur. Ich habe sogar gemerkt, da gibt es ortsverschiedene Umgang mit all diesen Sachen. Draußen im Thurgau, da feiert man einen Geburtstag und man wird eingeladen. Hier im Kanton Uri ist das so ein bisschen anders. Da nimmt man einfach an, du kommst, weil du weißt, da ist der Geburtstag. Und man feiert da die Geburtstage gar noch nicht so lange, weil man auch die Mittel vielleicht gar nicht so dazu hatte. Also das ist alles ein bisschen anders. Und da muss man sich zurechtfinden, selbst in der Schweizer Kultur. Jesus lädt seine Jünger ein, Kulturgrenzen zu überwinden. Er lädt sie ein, in andere Familien, in andere Häuser zu gehen. Jeder Moment, den du als Jünger Jesu unterwegs bist, der ist spannend, weil es heißen kann, dass du in die Welt gehen sollst und kulturelle Grenzen überwinden kannst. Jetzt, wie sieht darin deine persönliche Herausforderung aus? Wie sieht das aus in deinem Leben? Wo fordert dich Gott mit so einem Text heraus? Gerade in der Zeit, wo wir über eine 10 Millionen Schweiz abstimmen werden, nächstes Wochenende. Wo fordert dich Gott heraus da drin? Was möchte Gott von dir, aber auch in deinem ganz normalen Alltag? Nimm dir doch 2 Minuten Zeit, weißt du, Predigt ist nicht einfach so von vorne, sondern was sagt Gott dir durch das, was da geschieht? Was ist das für dich, was du aus dem, nur schon aus dem herausnimmst, dass Gott kulturelle Grenzen überwindet? 2 Minuten, eine lange Zeit manchmal. 2 Minuten. Nimm das, was Gott dir gesagt hat und setze es in deinem Leben um. Der zweite Punkt, den ich in dieser Geschichte sehe, Gottes Mission integriert das damalige Hausdenken. Weißt du was? Hier haben wir es mit dem, also im Josua-Text mit dem hebräischen Wort Bayit und im griechischen Text mit dem Wort Oikos zu tun. Und Bayit, das ist der Ort einer ganzen Familie, Verwandtschaft, auch ein Zeltdorf oder eine feste Stadt kann damit gemeint sein. Ein ganzer Ort, an dem Verwandtschaft wohnt, an dem Familie ist, zu Hause, ein Volk sogar, alle Menschen, die darin wohnen und dazugehören. Und Bayit ist das von einer Familiengemeinschaft gebildete und verantwortete, was gebaut wurde miteinander, was man miteinander aufgebaut hat, das ist auch Bayit. Also du merkst, das ist ein sehr umfassender Begriff, dieses Haus der Juden. In hebräischer Kultur ist der Gastgeber in einem Haus verantwortlich für seine Gäste. Also der sorgt für seine Gäste manchmal sogar über mehrere Tage und sogar mit Einsatz seines Lebens. Das ist das jüdische Denken, war das jüdische Denken von damals. Unsere Kultur, unsere Umstände heute sind anders. Wir gehen anders mit unseren Gästen um. Viele Schweizer definieren ihr Haus als privat und privat kommt von privatus. Und ich habe dir aufgeschrieben, was privatus alles heißt. Ich merke gerade, irgendwie habe ich da genau. Es bedeutet persönlich, nicht öffentlich. Es ist unser Rückzugsort. Es ist persönlicher Lebensbereich, der uns gehört und nicht öffentlich ist. Und den geben wir nicht so gerne preis. Da sind wir gerne alleine. Und genau da sind wir herausgefordert, wenn es darum geht, unsere Häuser zu öffnen. Merkst du das? Genau das macht es mit uns, weil wir anders denken als ein Jude, der für seine Gäste nachher alles, aber wirklich alles gibt. Ich weiß, wir sind gastfreundlich, wir geben auch alles. Aber nur schon Gäste einzuladen. Weißt du, für einen Juden war es klar, wenn da einer draußen vor seiner Tür war und es wurde Nacht, der wurde hereingebeten. War ganz klar, weil da hätte Räubern unter die Finger kommen können. Siehst du in der Bibel mehr als einmal, dass das so geschieht, weil Menschen füreinander da waren. Und wir leben das anders, wir leben eher privatus. Weißt du, Pfarrer Sibo, wer kennt den noch? Ja, kennen wir fast alle, gell? Der war im Drogenmilieu tätig, der hat Menschen besucht, hat ihnen Nähe gegeben, Gemeinschaft gegeben, er hat sie in sein Haus eingeladen und für sie gesorgt. Und ich hörte ihn mal an einem Vortrag und der hat gesagt, weißt du, dein Haus öffnen heißt damit rechnen, dass dir einer auf deinem Perserteppich kotzt. Und genau davon haben wir Angst. Sind wir ehrlich? Genau das ist unsere tiefe innere Angst, die wir mit dem Haus haben. Und nicht nur mit dem Haus haben, sondern auch mit unserer Schweiz. Das ist unsere tiefe Angst, die wir auch damit verbinden. Unser Haus, unsere Heimat, unser Zuhause, unser Volk. Diese Schwierigkeiten sind in unserem Leben damit verbunden. Ich sehe in der Bibel, in der ganzen Bibel werden Menschen daran gemessen sogar, wie sie mit anderen umgehen, wie sie mit Menschen in ihrem Umfeld, mit ihrem Nächsten umgehen, mit denen, die Not haben, mit den Migranten, den Witwen und Waisen. Ich sehe, sie werden daran gemessen im Alten Testament und das geht auch weiter im Neuen. Wie barmherzig sind wir? Wie gehen wir um mit den anderen? Lässt du dich von Gottes Mission herausfordern oder verschließt du dein Herz? Das war die Frage vorhin schon. Wenn du das jetzt gehört hast, was heißt für dich, ich aber und mein Bayit, ich aber und mein Haus wollen Gott dienen? Was heißt das für dich? Beantworte dies erst, nachdem wir auch noch den griechischen Begriff Oikos miteinander angeschaut haben. Oikos, das nimmt das hebräische Verständnis auf von Haus und meint eine Residenz, ein Haus, eine erweiterte Familie. Also alles, was darum, um die Hausgemeinschaft herum damals noch dazugehörte, an Angestellten, das waren Diener, Sklaven und so weiter. Und Leute, die ein- und ausgegangen sind, die gehörten einfach zur Hausgemeinschaft dazu, selbst im Römischen Reich, aber auch bei den Griechen. Es ging um ein Beziehungsnetz, um Leute um sie herum. Und das konnte zwischen 20 und 50 Leuten sein, manchmal waren das auch mehr, je nach Einflussgebiet. Aber jetzt musst du dir überlegen, das Einflussgebiet von diesem römischen Offizier, diesem Hauptmann einer Kohorte, eine Kohorte, das sind 450 bis 600 Mann, der hatte noch ein bisschen mehr Einfluss. Verstehen wir das? Und wir wissen nicht, wie viele Soldaten in diesem Moment da bei ihm waren, wie viele höhere Offiziere da bei ihm waren, die mit ihm unterwegs waren, wie viele Soldaten da auch ein- und ausgingen. Wir wissen es nicht. Wir wissen einfach, ich aber und mein Haus. Wir wissen, dass er dies gesagt hat und dass dies bei ihm geschehen will. Jetzt, Gott will auch heute noch durch unseren Oikos, durch unsere erweiterte Familie, Menschen zu Gott führen, wie er es bei Cornelius und mit Petrus gemacht hat. Und unsere Kirche hier, so mit 20 bis 40 Gottesdienstbesuchern, manchmal sind wir auch mehr, die hat genauso eine Größe von so einer erweiterten Familie. Also das beste Potenzial, weißt du, um wirklich Gemeinschaft zu leben, weil man sich noch kennt, weil man den Namen des anderen noch weiß, auch wenn ich manchmal Mühe habe, die Namen zu behalten, aber ich kenne dein Gesicht und ich weiß ungefähr, wo du wohnst. Ich habe ein Beziehungsnetz mit dir, verstehst du? Also wir haben die größte Chance, mit unserer erweiterten Familie dieses Oikos-Denken zu leben. Und dieser Oikos erreicht Menschen mit ihrem Oikos. Weißt du, da wo du zu Hause bist, hast du auch ein Beziehungsnetz, da hast du Nachbarn, da hast du vielleicht auch noch Verwandte, da hast du Freunde, da sind Leute da. Und so wird Kirche real, weil sie Kirche bei den Leuten wird. Weil Menschen in den Einflussbereich von Gottes Wirken kommen durch dich. Ich lade dich ein, mal aufzuschreiben, ich weiß nicht, ob das jetzt hier war oder ob ich das sonst irgendwo, genau, mach mal die nächste Folie, dann kommen wir drauf. Ah, da unten wird es dann geschehen. Was geschieht, wenn Menschen ihren Oikos, ihr Haus öffnen? Gottes Geist kommt, erzählt ihnen die rettende Botschaft durch andere Menschen und Gottes Geist kommt in das Leben. Und genau das, weißt du was, das wünsche ich mir schon lange für mein Umfeld, für meinen Oikos, für mein Quartier, in dem ich lebe, dass das geschieht. Vielleicht wünschst du dir das auch. Und überleg dir mal, wer das alles ist, zu wem du gute Beziehungen hast, was so Menschen des Friedens für dich sind, die sogar kommen. Weißt du, vorgestern war es, glaube ich, ja, da kam eine Nachbarin, die hatte eine Zecke und die wusste, Bettina und ich und auch noch Sarah, die sind Krankenschwestern, die werden mich wohl von dieser Zecke befreien. Weißt du, es war kurz vor 10. Und sie ist einfach gekommen und hat gedacht, ja, die werden helfen. Genau um das geht's. Leben im Alltag, da sein, wenn Menschen kommen und dann halt auch mit einer Pinzette in einer Wunde rumnördern und da sein und dann auch für sie beten. Für Menschen da sein, das kannst du. Für wen bist du da? Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass du hier den Notizzettel hast. Aber du kannst ja auch für dich innerlich aufschreiben, wer ist da in deinem Umfeld? Geh mal die Namen durch, die du da hast. Das sind wichtige Menschen, die Gott dir an die Seite gestellt hat, die in deinem Einflussbereich, in deinem Haus sind, in deinem Oikos. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und vielleicht hast du von diesen 20 bis 40 vielleicht drei wichtige, die dir so am Herz liegen, wo du merkst, hey, da hat mir Jesus etwas aufs Herz gelegt für diese drei oder für 12 oder für mehr, aber irgendwie könnte es sein. Auch wieder 2 Minuten, ich weiß, das ist lange. Ich habe die Zeit gesehen und wir haben noch Abendmahl. Ich kürze das ein bisschen ab. Vielleicht hast du, wie ich, gemerkt, in der Vorbereitung habe ich es gemerkt und realisiert, da gibt es in meinem Oikos noch Menschen, die sind gar nicht fürs Reich Gottes offen, aber zu denen habe ich eine gute Beziehung. Und das schmerzt mich. Und ich habe mich gefragt, was kannst du da tun, was können wir tun? Wir können sie ja nicht zwingen ins Reich Gottes hinein. Manchmal würde ich das am liebsten tun. Es wäre einfacher. Aber nein, Gott hat einen anderen Weg für uns. Er hat uns den Weg des Bittens aufgetragen. Wenn wir Menschen haben, die nicht offen sind, dann können wir um das Wirken Gottes bitten. In Lukas 11, Vers 13 steht, dass der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen gibt, die ihn bitten. Und weißt du was, dann brauchst genau du und ich, dann brauchen wir den Heiligen Geist in unserem Alltag. Dann sollen wir da sein. Dann sollen wir das Haus erfüllen mit Gottes Gegenwart. Und Menschen nehmen das wahr, weißt du? Menschen nehmen Gottes Gegenwart wahr. Ich habe von der Geschichte schon mal erzählt, dass in der Nacht ein blinder Mann war und der hat realisiert, dass meine Frau ins Zimmer kam. Sie ist ja Krankenschwester. Und der hat gesagt, sie sind bestimmt mit Jesus unterwegs, weil es kam Licht ins Zimmer. Menschen nehmen Gottes Gegenwart wahr, dass uns das einfach bewusst ist. Also bitten wir ihn doch darum, dass mit uns Gottes Gegenwart in die Leben dieser Menschen kommt, ins Oikos, in unsere Beziehung. Weißt du, das sind auch die beruflichen Beziehungen, gehören auch dazu. Überall, wo du Verbindung hast, da ist Christus, da wird Oikos. Da ist Gott am Wirken, so wie bei Cornelius und bei Petrus. Bitten wir doch. Ich ziehe noch schnell ein Fazit. Gott überwindet Kulturgrenzen. Gottes Mission integriert das Hausdenken und Gottes Geist erfüllt das ganze Haus, ganze Häuser. Das ist all das, was Gott tut. Aber er fragt dich, willst du dabei sein? Willst du dich öffnen für dieses Wirken Gottes oder verschließt du dein Herz? Das ist die Frage. Es ist die Frage auch in allem Umgang mit all dem, was uns begegnet. Wollen wir dabei sein oder wollen wir uns verschließen? Also, lasst uns doch beten, lieber Herr Jesus Christus, erfülle uns mit deinem Geiste, der durch uns in unseren Häusern wirkt, erfülle uns. Und ich habe uns eine letzte Folie mitgebracht, die haben wir schon das letzte Mal, als es um die Komfortzone ging, gebetet. Und mit diesem Gebet wird die Mission Gottes zu unserer eigenen Mission. Wenn wir das immer wieder beten, dann merken und realisieren wir, hey, das fordert mich heraus. Da wird Gottes Mission zu meiner Mission. Und lies es doch einen Moment durch, bevor ich mich innerlich aufs Abendmahl vorbereite und wir das als Vorbereitung fürs Abendmahl miteinander beten. Wenn du das willst, du musst da nicht mitbeten. Wenn du das willst. Lasst uns aufstehen und beten. Wir beten. Jesus, du rufst uns so zu leben, wie du gelebt hast. Führe und stärke uns, ein Segen zu sein für alle, denen wir heute begegnen. Gib uns Liebe, die Hand auszustrecken, um zu helfen. Gib uns Mut, Worte zu sagen, die Evangelium atmen. Gib uns Glauben, Hände aufzulegen und für Menschen zu beten. Gib uns Hoffnung, damit wir wissen, wie viel Gutes wir in dieser Welt bewirken können. Öffne uns die Augen, dass wir dich in den Menschen finden, die wir heute treffen. Denn du bist am Wirken in dieser Welt. Dein Reich kommt, und keine Finsternis wird standhalten. Amen.